ARD Sounds.
Die Zahl der Menschen auf der Welt, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, steigt. Und die Hilfszahlungen aus Ländern wie den USA oder Deutschland sinken. Das hat gravierende Folgen. Zum Beispiel für Menschen aus dem Sudan. Dort tobt ein brutaler Bürgerkrieg seit mehr als 3 Jahren. Und etwa 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Viele von ihnen in die Nachbarländer. Karin Bensch ist ARD-Korrespondentin in Nairobi und sie konnte zu einem dieser Flüchtlingscamps reisen, und zwar in die Zentralafrikanische Republik. Sie erzählt uns von den Menschen, denen nun noch weniger zum Überleben bleibt, und von Staaten, denen Entwicklungshilfe zu teuer geworden ist. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Montag, der 18. Mai. Hi Karin.
Hi, hallo. Ich war zum ersten Mal tatsächlich in der Zentralafrikanischen Republik, was damit zu tun hat, dass man da normalerweise als Journalist schwer reinkommt, denn das ist ein ziemlich gefährliches Land. Da gibt es schwer bewaffnete Milizen, da gibt es die Armee des Landes und da gibt es auch russische Söldner, die diese Armee unterstützen. Also es gibt viele Konflikte, es gibt Kampf, das ist eine rote Zone, hostile environment. Und deshalb sind wir da auf Einladung der Vereinten Nationen mitgefahren und durften da auch mitfahren dann, weil wir unter deren Sicherheitskonzept standen. Und wir sind erst nach Bangui geflogen, das ist die Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, und von dort aus dann an die Grenze in den Nordosten in eine kleine Grenzstadt, die heißt Birao, und dort waren wir in einem Flüchtlingscamp. Und dort habe ich Raja kennengelernt, die ist 25, ist eher ein ganz ruhiger Typ, ein sehr bedachter Typ, aber ein sehr klarer Typ. Und sie ist Sudanesin, kommt aus Niala. Niala, das ist in Süddarfur. Und ja, so war für sie eigentlich die Zentralafrikanische Republik das nächste Fluchtland. Ja, denn sie ist geflohen und ja, sie lebt im Flüchtlingscamp und ist im Frieden, hat sie mir erzählt. Da ist sie total dankbar für, dass sie eben nicht mehr im Krieg lebt, sondern im Nachbarland jetzt, wo es zwar nicht einfach ist, aber wo es zumindest Frieden herrscht. Und dennoch lebt sie unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen.
Du meintest gerade, sie kommt aus Süddarfur, also da, wo dieser wirklich brutale Krieg herrscht, der auch oft so ein bisschen der vergessene Krieg genannt wird, weil wir da nicht, ja, hier in Deutschland nicht so sehr hingucken. Der Fokus ist gerade auf vielen anderen Kriegen. Was hat sie dir erzählt? Warum ist sie da weg?
Ja, im Sudan gibt's ja seit 3 Jahren jetzt schon einen Krieg.
Ein Krieg, der zur aktuell größten humanitären Krise weltweit geführt hat. So beschreiben jedenfalls die Vereinten Nationen die Lage im Sudan. Rund 12 Millionen Menschen sind dort auf der Flucht. Hunderttausende sind getötet worden.
Und Raja hat mir erzählt, dass sie eines Morgens einfach Schüsse gehört hat, Bombardierungen gehört hat. Und dass sie dann sehr, sehr schnell und auch spontan aufgebrochen sind und einfach geflüchtet sind. Also sie hatte nicht viel dabei, hat sie mir erzählt. Einfach nur das, was sie am Körper hatte, ihre Kleidung, ihre Schuhe und noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber den Rest musste sie zu Hause lassen. Und auf der Flucht hat sie dann leider ihre Mutter verloren, was für sie total dramatisch ist. Und was sie wahnsinnig traurig gemacht hat, die Flucht ist jetzt schon gut 2 Jahre her. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie bis heute eigentlich nicht weiß, wo ihre Mutter eigentlich abgeblieben ist und ob die überhaupt noch am Leben ist. Und
okay, kein Lebenszeichen.
Total. Genau, sie hat kein Lebenszeichen von ihr. Die Familie wurde einfach in den Kriegswirren auseinandergerissen, so muss man es wirklich sagen. Und sie ist dann mit ihrer Tante glücklicherweise und ihrem Onkel und deren Kindern dann geflüchtet über die Grenze vom Sudan aus in die Zentralafrikanische Republik. Und das war alles chaotisch. Also sie hat mir gesagt, das sind einfach Menschenströme gewesen. Da sind Leute, die einfach wild durcheinander gerannt sind und dass sie zu Fuß den größten Weg zu Fuß zurückgelegt haben. Das sind ungefähr 400 Kilometer. Also das heißt, die waren wirklich über Wochen da unterwegs. Und ich habe ja auch mit anderen Flüchtlingen gesprochen. Es sind meistens Frauen mit kleinen Kindern, die diese Strecke gelaufen sind. Ich habe gehört davon, dass sie Leichen gesehen haben am Wegesrand. Es gibt immer wieder Vergewaltigungen von Frauen, wie wir hören, auch von Milizen, von Rebellengruppen, die da unterwegs sind, in den Nachbarländern auch, aber auch natürlich auch in der Kriegssituation. Ja, es ist Krieg und da passieren viele Dinge, die in Friedenszeiten eben nicht passieren.
3 Jahre Kämpfe im Sudan, geschätzt 150.000 Tote, die meisten davon Zivilisten. Eine Miliz, die RSF, hat große Gebiete des Landes erobert und kämpft weiter gegen die sudanesische Armee um General al-Burhan.
Das ist ja mehr oder weniger so eine Art Stellvertreterkrieg, weil man weiß, dass da auch Golfstaaten dahinter stehen, die bestimmte Interessen haben.
Der Vorwurf, vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate wollen über die RSF-Miliz Zugang zu den Goldminen des Sudan. Auch um Öl und fruchtbares Ackerland wird gekämpft.
Rajak hofft sehr, sehr, dass sie irgendwann mal wieder zurück kann nach Hause und hat auch teilweise tierisches Heimweh, hat sie mir erzählt. Aber sie weiß auch, dass das im Moment nicht geht und deshalb hängt sie da eigentlich so in der Luft und weiß eigentlich gar nicht genau, wie ihre Zukunft aussehen wird.
Du warst in diesem Flüchtlingscamp. Wie groß ist das? Wie viele Menschen aus dem Sudan sind dort? Ja, wie hast du das dort erlebt?
Ja, ich war erstmal ziemlich überrascht, muss ich sagen, über dieses Flüchtlingscamp. Denn seitdem ich hier in Nairobi bin und auch viel durch Subsahara-Afrika reise, habe ich schon relativ viele Flüchtlingslager besucht und dort auch berichtet und Geschichten gemacht über Menschen, die dort leben und wie sie dort leben. Und ich muss sagen, da war ich eigentlich ganz positiv überrascht über dieses Flüchtlingscamp Korsi in Birao, weil es wirkte gar nicht so sehr wie so ein klassisches Flüchtlingscamp. Also das, was man sich oft so vorstellt, also da sind dann irgendwelche Hütten, die so mit Planen überspannt sind oder Zelte, die da stehen, wo die Leute dann drin leben. Da hat auch Raja drin gelebt, in so eine Steinhütte. Die hat einen kleinen Garten drumherum, der auch so mit so einem Zäunchen abgegrenzt war aus trockenen Ästen, also zu den Nachbarn. Da gab es auch draußen so eine kleine Kochstelle. Und ja, also es hatte mehr sowas von so einer kleinen Wohnsiedlung, würde ich sagen. Und das, was ich auch ganz erstaunlich fand, war, dass mitten in diesem Camp, in dem so ungefähr 25.000 sudanesische Flüchtlinge leben, also auch da sehr, sehr viele Frauen, sehr viele kleine Kinder. Da gibt es einen Marktplatz und da verkaufen Leute etwas, teilweise selbst gekocht oder selbst gebackene Sachen, aber auch Gemüse wie Okraschoten zum Beispiel habe ich da gesehen. Ich bin da mit Raja auch mal über den Markt gelaufen und sie hat da was eingekauft und hat mir das gezeigt. Und das fand ich ganz beeindruckend, dass das ja schon ein ganz gutes Community-Leben da ist unter den Leuten. Und ich fand auch erstaunlich, dass die Geflüchteten, normalerweise kenne ich das eher, dass die Lebensmittelrationen bekommen, also Nahrungsmittel wie zum Beispiel Bohnen oder Mais, Reis und Öl und das alles rationiert. Mittlerweile deutlich rationiert, teilweise sogar bis auf die Hälfte reduziert von Hilfsorganisationen. Und hier ist es anders. In diesem Flüchtlingscamp Korsi, da bekommen die Geflüchteten Geld pro Haushalt. Und mit diesem Geld können sie haushalten und alles bezahlen, was sie brauchen. Also Nahrungsmittel zum Beispiel oder auch andere Dinge, die sie gebrauchen. Und dadurch entwickelt sich so ja so ein Leben und so ein Handel. Und das ist eigentlich ganz gut. Der einzige Nachteil ist, das hat mir Raja auch erzählt, das Geld, das reicht leider vorne und hinten nicht. Sogar Trinkwasser, hat sie mir erzählt, ist knapp. Also wenn die Frauen, das ist eine typische Frauenaufgabe, da zum Wasser holen gehen, dann warten die teilweise da 3 bis 4 Stunden in der Schlange, hat sie mir erzählt, nur um so einen 20 Liter Wasserkanister zu bekommen. Und das ist ja für 10 Leute jetzt auch nicht gerade viel. Also von daher, ja, sie haben Essen und sie haben Wasser und sie haben das Notwendigste zum Leben, aber es ist wenig. Die Leute, mit denen ich da vor Ort gesprochen habe, die haben mir erzählt, dass sich die Situation hier für sie in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert hat.
Inwiefern? Was hat sich da verschlechtert?
Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass Hilfsgelder massiv gekürzt wurden. Einerseits USAID, also die Organisation in den USA, die sich um solche Entwicklungsprojekte gekümmert hat, wurde zusammengefaltet.
Quasi ohne Vorankündigung hat US-Präsident Trump fast die gesamte US-Entwicklungshilfe gestoppt. Die zuständige Behörde USAID wird aufgelöst und dem Außenministerium unterstellt. Die Agentur leistet bislang in mehr als 100 Ländern Katastrophenhilfe und hilft auch bei der Versorgung mit Lebensmitteln. USAID ist der größte Geldgeber für Entwicklungshilfe der Vereinten Nationen.
Schon Anfang 2025 wurde der größte Teil dieses Etats von USAID eingefroren und dann im Sommer 2025 wurde diese Entwicklungsbehörde komplett geschlossen und das bedeutet, das Geld steht nicht mehr zur Verfügung, es kann nicht mehr investiert werden in Projekte, also kein Geld, keine Hilfe. Das haben mir die Mitarbeiter erzählt von den Vereinten Nationen, also dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, UNFPA, mit dem wir dort vor Ort waren. Von denen wird ja sozusagen Geld runterverteilt von Regierungen über solche Organisationen wie die Vereinten Nationen. Die haben jetzt nur noch etwa im Vergleich zu 2024 die Hälfte ihres Budgets zur Verfügung für Hilfsprogramme in der Zentralafrikanischen Republik.
Und welche Auswirkungen hat das konkret für Menschen wie Raja, die in einem Flüchtlingscamp leben, das ja über solche Hilfsprogramme organisiert wird?
Die Leute, die dort im Camp leben, die haben weniger Geld zur Verfügung. Das spüren zum Beispiel die Leute daran, dass es weniger Essen gibt. Und das andere ist, eine Sache, die uns auch erzählt wurde von den Menschen dort vor Ort, dass die medizinische Versorgung deutlich schlechter geworden ist und dass die Leute darunter leiden.
Hast du da noch einen so einen zentralen Moment, der dir so im Kopf geblieben ist? Also der dich so besonders ergriffen hat?
Ja, das war in dem Krankenhaus in Birau. Das ist gar nicht weit entfernt von dem Flüchtlingscamp, in dem Raja lebt. Und wir waren dort mit ihr und haben auch die Tante getroffen, konnten aber nicht mit der sprechen, weil sie einfach schwer krank war, muss man sagen. Wir sind dann da vorsichtig erstmal mit reingegangen in dieses Krankenzimmer und das fand ich schon wahnsinnig bedrückend. Also ein quadratischer Raum, so halbdunkel, da standen dann ungefähr 8 so mit so Eisenbetten drin, alles wirklich sehr, sehr rudimentär. Und die Tante lag da auf diesem Bett, war am Tropf, hat wahnsinnig geschwitzt und der ging es gar nicht gut, das konnte man sofort sehen. Und dann haben wir gehört von Raja und später auch von dem Arzt, der sie behandelt, dass sie gerade ein Kind verloren hat. Und das, weil sie in der Schwangerschaft Malaria bekommen hat. Und das habe ich mir nochmal erklären lassen, ist wahnsinnig gefährlich für die Babys. Und deshalb hatte sie eine Fehlgeburt. Es gibt in diesem Krankenhaus eine Hilfsorganisation, die heißt International Medical Corps, also IMC. Und diese Organisation hat ganz, ganz viele Projekte dort finanziert. Und auch die hat uns der Arzt erzählt und auch der Direktor dieses Krankenhauses, haben jetzt ordentlich gekürzt, weil Staaten Gelder kürzen, die sozusagen das Weiterleiten herunterverteilen an Hilfsorganisationen vor Ort. Und ja, das ist ein großes Problem dort. Was bedeutet, dass manche Gehälter nicht mehr gezahlt werden könnten, zum Beispiel für Krankenschwestern, für Hebammen oder auch für einige Ärzte dort im Krankenhaus. Das heißt, die arbeiten da jetzt einfach nicht mehr und es fehlt an Personal. Aber es gibt auch Projekte dort, Programme für Frauen, die Neugeborene haben zum Beispiel. Auch solche Projekte werden dann runtergefahren. Und was ich sehr bezeichnend fand, ich habe dann gesprochen mit dem Arzt, der die Tante von Raja behandelt hat. Ein ganz junger Arzt, Lenzin Gonzo heißt der. Und der hat mir auch erzählt, dass er glaubt, dass die Kürzung der Hilfsgelder noch einen riesigen Ausschlag haben werden in der Zukunft. Er hat gesagt, ich gehe davon aus, dass in Zukunft mehr Schwangere und mehr Mütter sterben werden und dass die Todeszahlen steigen werden, wenn wir deutlich weniger Geld zur Verfügung haben, um diese Frauen eben zu unterstützen. Das sagt jemand, der da seit Jahren arbeitet, ich würde mal sagen zu 95% mit Frauen und kleinen Kindern. Das fand ich schon sehr bezeichnend und da wurde mir diese Dimension auch mal ganz klar. Ein anderes Projekt fand ich ganz bezeichnend. Ich habe da eine Frau getroffen, die arbeitet für die Vereinten Nationen, genauer gesagt für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen. Das nennt sich abgekürzt UNFPA. Und mit der bin ich durch das Camp gelaufen und die hat mir ein Feld gezeigt. Und sie hat gesagt, hier stand noch im vergangenen Jahr ein riesiges Zelt, finanziert fast zu 100% von USAID. Und das war so eine Art Safe Space für Frauen, die kriegstraumatisiert waren, die vergewaltigt wurden im Krieg, im Sudan oder auf der Flucht aus dem Land heraus. Die haben da psychologische Betreuung bekommen, Unterstützung bekommen. Da haben auch Frauen Kinder zur Welt gebracht, sicher zur Welt gebracht, also mit Hilfe von Hebammen oder auch teilweise von Ärzten. Und ja, USAID wurde zusammengekürzt, das Geld kam nicht mehr und ungefähr ein halbes Jahr später wurde auch dieses Zelt zusammengeklappt und da war nichts mehr von zu sehen. Und Marie-Justine hat mir dann gesagt, also diese Mitarbeiterin von UNFPA, ich denke, das sollte uns aufrütteln. Wir sollten für die Zukunft dieser Frauen etwas tun, denn viele von denen haben keine Hoffnung mehr und denen geht es eigentlich nur noch ums Überleben.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass vor allem die USA Geld gestrichen haben, aber dass auch andere Länder weniger humanitäre Hilfe leisten. Wie wichtig war das Geld von USAID?
Die USA waren ja zumindest bislang der wirklich weltweit größte Geldgeber für Entwicklungsprojekte. Das waren alleine im Jahr 2024 mehr als 70 Milliarden Dollar. Und da wurde ganz viel von bezahlt. Projekte wurden davon bezahlt, Gehälter wurden gezahlt, da wurden Nahrungsmittel von gekauft, Medikamente, medizinische Hilfe, Unterkünfte gebaut für Geflüchtete. Da sagen jetzt Vertreter, Beobachter, Hilfsorganisationen, das wird einen Ausschlag haben. Das könnte bedeuten, dass in den kommenden 5 Jahren wegen dieser fehlenden Hilfe Millionen Menschen sterben werden. Die Zahl 14 Millionen Menschen ist so eine Schätzung und darunter auch 5 Millionen Kinder, kleine Kinder, die, das sind eben Auswirkungen, da muss man sich klar drüber sein. Wenn du da Geld wegnimmst, dann hat das einen Ausschlag und dann bedeutet das was für die Menschen, die auf dieses Geld angewiesen sind.
14 Millionen Menschen könnten sterben wegen der Streichung.
Ganz genau. Das sind Zahlen, die zum Beispiel die Vereinten Nationen errechnet haben. Das sind Schätzungen, das sind Simulationen, die die durchführen. Und das Schwierige dabei ist natürlich jetzt, wie willst du das genau wissen? Es gibt ja keine Statistik darüber oder niemand hält das fest. Diese Frau ist jetzt gestorben, sie wurde krank, weil sie unterernährt war. Oder dieses Kind ist gestorben, weil es die Medizin nicht bekommen hat, weil USAID oder andere Staaten, darunter ja auch europäische Staaten, ihre Hilfsgelder reduziert haben. Das ist einfach wahnsinnig schwer nachzuhalten. Und ich glaube, das werden wir auch erst in ein paar Jahren so richtig sehen, welchen Impact das hatte.
Was ist der Grund, warum jetzt so viele andere, wie du gerade angedeutet hast, auch ihre Gelder streichen?
Ich glaube, alle möglichen Länder haben bei sich zu Hause weniger Gelder zur Verfügung, müssen sparen in verschiedenen Richtungen. Auch Deutschland ja zum Beispiel. Da wurden 2 große Töpfe deutlich geschrumpft, nämlich der eine des Bundesentwicklungsministeriums. Also der Etat ist da jetzt fast so eine 500 Millionen Euro weniger. Und der 2. große Topf, das ist der des Auswärtigen Amtes und für die Nothilfe. Und der wurde so etwa halbiert, kann man sagen. Also das ist ordentlich. Es ist nicht so krass wie die Kürzung in den USA, muss man sagen. Aber es ist auch deutlich weniger geworden. Und das tatsächlich auch schon seit Jahren. Seit 2022, habe ich nochmal nachgelesen, ist der deutsche Nothilfeetat zum Beispiel auf 1/3 zusammengestrichen worden. Also es ist ein Trend, den man sehen kann, auch nicht nur an eine Bundesregierung gekoppelt, sondern auch an Vorgängerregierungen. Und es ist ein Trend auch in anderen Ländern. Zum Beispiel Frankreich hat auch die Nothilfe gekürzt. Das Vereinigte Königreich, Japan reduziert. Alle haben weniger.
Es gab ja gerade so eine Konferenz in Berlin, in der viele Hilfen für den Sudan beschlossen wurden.
Laut Außenminister Wadefohl wurden für humanitäre Hilfe rund 1,5 Milliarden Euro zugesagt.
Deutschland selbst trägt demnach 232 Millionen Euro dazu bei.
Genau, das sind aber erstmal Hilfen für den Sudan tatsächlich. Also es gibt ja im Sudan so etwa 11,6 Millionen Flüchtlinge und Binnenvertriebene. Und das Geld soll ja erstmal dort für Hilfe sorgen. Was ich ganz spannend fand, ist, dass die Europäische Kommission jetzt Geld geben will, nämlich 235 Millionen Euro für humanitäre Hilfe für Menschen in West- und in Zentralafrika. Also das Geld, das soll vor allem für Ernährung ausgegeben werden, aber auch, ja, um den Menschen zu helfen in Kriegen, in Konflikten. Und die Zentralafrikanische Republik soll eben auch Geld bekommen, 22 Millionen Euro aus dem großen EU-Topf. Und das könnte in der Tat schon mal ein bisschen zumindest was helfen, damit den Leuten da besser geht.
Aber es stopft das Loch, das die US-Hilfen hinterlassen, nicht?
Nee, auf gar keinen Fall. Also zumindest gibt es kein einziges Land, das diese große Lücke schließen kann.
Wenn wir nochmal an Raja denken, die ist jetzt im Flüchtlingscamp in der Zentralafrikanischen Republik. Das ist ein Land, in das wir nicht allzu oft schauen können, wo es auch ziemlich schwer ist, als Journalistin hinzukommen, hast du am Anfang gesagt. Wie ist die Situation in diesem Land?
Ich war ja genau noch nie vorher in diesem Land und ich war sehr gespannt auf dieses Land. Ich hatte vorher viel darüber gelesen und auch mich mit Kolleginnen und Kollegen darüber unterhalten, wie es da so ist, hatte aber keine konkrete Vorstellung. Und was ich gesehen habe, es hat mich schon in Teilen ziemlich erschüttert. Es ist ein, im Vergleich auch hier zu Kenia zum Beispiel in Ostafrika, ein stark unterentwickeltes Land. Und das sieht man an vielen Dingen auf der Straße. Es gibt da irgendwie, die Straßen sind teilweise mit riesigen Schlaglöchern. Die Häuser sind in einem teilweise sehr renovierungsbedürftigen Zustand, sehen sehr marode aus. Und es ist auch ein sehr gefährliches Land. Und das konnten wir auch sehr schnell schon in der Hauptstadt sehen, nämlich dadurch, dass da regelmäßig auf den Straßen Pickup-Trucks rumfahren, auf denen hinten Männer sitzen in Camouflage-Anzügen mit Gewehren, teilweise auch mit Bazookas, also mit schweren Waffen. Es war für mich von Anfang an eine sehr unsichere Stimmung dort, möchte ich mal sagen, die man sofort gespürt hat. Und dieses Land, muss man wissen, gehört wirklich zu den ärmsten und gefährlichsten Ländern Afrikas. Seit 2013 sind die dort im Dauerkonflikt. Der Präsident des Landes, Touadéra, der ist seit 10 Jahren ungefähr an der Macht und setzt eben im Kampf gegen diese bewaffneten Milizen auf russische Söldner. Das heißt, da kämpfen also die Armee des Landes gegen Milizen mit Unterstützung
von Russland.
Von Russland, genau. Wir haben russische Söldner gesehen, auch am Flughafen von Birao, einem ganz, ganz kleinen Flughafen. Da konnte man zu Fuß von dem kleinen Flieger aus dann rübergehen zu dem Flughafenhäuschen, sag ich mal. Unterwegs in schwer gepanzerten Fahrzeugen oder auf Motorrädern. Und es geht da in erster Linie um politische Macht, aber es geht auch, und das ist ganz wichtig und habe ich oft schon als ein zentrales Thema gesehen, es geht um die Kontrolle von Minen. Also es gibt sehr viele Rohstoffe in der Zentralafrikanischen Republik, zum Beispiel Gold oder Diamanten, auch sehr wertvolle Mineralien. Und es geht um die Kontrolle dieser Minen, dass also man sozusagen da weiß, dass man diese Rohstoffe abbauen kann, diese Rohstoffe verkaufen kann. Das hat einen riesen Ausschlag und da haben diese bewaffneten Milizen ein riesiges Interesse dran, die Regierung des Landes aber auch.
Du hast ja gesagt, etwa 25.000 Menschen leben in dem Camp Kosi in der Zentralafrikanischen Republik, wo du warst. Welche Perspektive haben denn die Menschen wie Raja, die da aktuell leben?
Die Perspektive, würde ich sagen, ist relativ limitiert. Also ich hatte eher den Eindruck, dass sie da leben können in Frieden, wofür sie auch sehr dankbar sind. Was sie nicht wirklich haben, das ist eine persönliche Perspektive. Sie wissen, sie können erstmal, solange es Krieg im Sudan gibt, können sie erstmal nicht nach Hause. Das heißt, sie können nicht wieder so leben, wie sie mal gelebt haben, mit ihren Familien, mit ihren Freunden, in ihrem gewohnten Umfeld, in ihrem Haus. Das geht alles nicht. In dem Camp selber haben sie die Möglichkeit zu leben. Sie arbeiten ja auch, suchen sich Arbeit, um was nebenbei noch zu verdienen. Raja zum Beispiel verkauft Kleinigkeiten auf dem Markt, um ein bisschen mehr Geld reinzukriegen für die Familie und die Verwandtschaft. Sie geht in der Regenzeit auch mit auf die Felder, pflanzt da etwas, erntet, um ein bisschen mehr Geld reinzukriegen. So für eine 25-jährige Frau, die so mitten im Leben stehen sollte eigentlich, ist das natürlich erstmal ziemlich wenig. Das ist so wie so ein Schweben im luftleeren Raum. Du weißt eigentlich gar nicht, wo es mit dir hingeht, weil sie eben im Moment ziemlich limitiert ist, darauf dort zu sein, wo sie ist, solange sie nicht dorthin zurückkam, wo sie herkommt.
Das heißt, Raja ist erst einmal darauf angewiesen, weiter in diesem Camp leben zu können. Und gleichzeitig hast du ja schon sehr eindrücklich geschildert, dass die Hilfszahlungen für solche Camps weniger werden und welche Auswirkungen das hat. Jetzt nach dieser Recherchereise, wie blickst du auf die Zukunft von Camps wie diesem und dem Thema Entwicklungshilfe generell?
Früher war Helfen irgendwie etwas, was hochgeschätzt wurde. Ich habe den Eindruck, dass heute Helfen eher etwas ist, was man sich leisten will oder auch eben nicht. Und dass es salonfähig geworden ist, nicht zu helfen und keine Verantwortung zu übernehmen. Und da würde ich mir eine Trendwende wünschen, im Denken einfach und auch im Handeln von Staaten. Aber ich muss auch sagen, ich würde mir auch sehr wünschen, dass die Regierungen in diesen Ländern, also zum Beispiel jetzt in der Zentralafrikanischen Republik, in der ich war, da mehr Verantwortung übernehmen. Für ihre eigenen Leute zum einen, von denen auch viele in großer Armut leben, aber eben auch für die Leute, die sie ins Land lassen. Dass sie ihnen nicht nur den Boden geben, um zu leben, sondern auch schauen, wie geht's diesen Leuten? Haben die was zu essen? Haben die was zu trinken? Haben die irgendwie eine Bildung? Haben die eine medizinische Versorgung? Also, dass die Länder selber, auch wenn sie arme Länder sind oder auch wenn Reichtum sehr ungerecht verteilt ist, dass trotzdem da Verantwortung übernommen wird für die Flüchtlinge und für die Menschen in dem Land, damit die eine Perspektive haben.
Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Karin Bentsch ist Leiterin von dem ARD-Studio in Nairobi und sie hat uns mitgenommen ins Flüchtlingscamp Kasi in der Zentralafrikanischen Republik. Ihren Film für das ARD-Mittagsmagazin stellen wir euch in die Shownotes. Auf die Lage im Sudan und auf den extrem brutalen Bürgerkrieg dort haben wir bei FKM in einer anderen Folge detaillierter geschaut. Die findet ihr wie gewohnt in ARD Sounds oder da, wo ihr sonst Podcasts so hört. Und den Link direkt zu der Folge, den findet ihr auch in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbisch und Marc Hoffmann. Produktion Regina Stärke, Konrad Winkler, Theo Weiß, Jonas Teichmann und Hanna Brüniers. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Und mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich sehr, wenn wir uns ganz bald schon wieder hören. So, und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch, nämlich der Weltspiegel-Podcast. Wenn ihr Überblick und Einordnung braucht, weil Donald Trump wieder von heute auf morgen die Welt auf den Kopf stellt oder ihr euch fragt, was gerade in Iran passiert, dann nimmt euch der Weltspiegel-Podcast mit und liefert in einem Extra die Hintergründe zu Breaking News, zu wichtigen Nachrichten also. Gemeinsam mit den ARD-KorrespondentInnen vor Ort erklären euch die Hosts auch Zusammenhänge, die sonst viel zu selten erwähnt werden und machen die Lage für euch überschaubar. Hört da doch mal rein. Den Weltspiegel-Podcast findet ihr in ARD Sounds.